Guten Morgen. Der Predigttext kommt heute aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 31 bis 34. Lukas 18, die Verse 31 bis 34. Jesus nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist, durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Boah, blende das heute hier. So, also wenn ich zwinker, dann hat es nichts mit Ihnen zu tun. Ich sehe Sie gar nicht. So, wir haben hier einen Text, der uns vorbereitet auf das, was die nächste Zeit wir auch feiern möchten, nämlich die Vorbereitung auf Ostern. Aber diese kurze Passage, die beginnt eigentlich mit der, die und das. Der, die und das Vertraute. Das ist mir besonders entgegengekommen, wie ich diesen Text gelesen habe. Der, die und das Vertraute. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Die Vertrauten. Es sind Vertraute beieinander. Es sind nicht irgendwelche Menschen unterwegs. Jesus redet nicht mit irgendwelchen Fremden, die zu ihm gebracht werden, Menschen, die ihn anfeinden, Menschen, die ihn herausfordern möchten, sondern Jesus ist mit seinen Leuten unterwegs. Er hat sie selbst ausgesucht. Er hat sie erwählt. Er hat ihnen in ihr Leben einen ganz neuen Sinn hineingegeben. Er war mit ihnen Seite an Seite unterwegs gewesen. Gemeinsam haben sie viel durchgemacht, viele Momente gehabt, Herausforderungen bewältigt, Herzen geöffnet und geteilt, Seelsorge betrieben. Es war eine Gemeinschaft, die ihresgleichen sucht. Die Vertrauten sind gemeinsam unterwegs. Diese Jünger haben Jesus kennenlernen dürfen in ganz besonderen Momenten, als die Öffentlichkeit gar nicht anwesend war. Aber Jesus durfte auch in ihr Leben hineinschauen und durfte sie erwischen, ertappen, ansprechen in Momenten, wo sie vielleicht ihren Ego-Trip hatten, wo sie ihre ganz tiefen Fragen in Bezug auf Gott hatten, wo sie verzweifelt und traurig waren oder komplett irregeführt waren in ihren Gedanken. Und Jesus durfte da reinreden in ihr Leben. Das hat sie zusammengeschweißt. Sie waren ein Team. Sie konnten nicht so schnell auseinandergetrieben werden. Sie waren eine Einheit. Sie waren die Vertrauten, über 3 Jahre lang. Und der Vertraute, es war der vertraute Weg, den sie gegangen sind. Die Jünger sind diesen Weg nach Jerusalem für sich selber schon viele Male gegangen. Und Jesus ist diesen Weg auch für sich alleine schon gegangen. Aber jetzt waren sie gemeinsam auf dem einen vertrauten Weg. Der eine vertraute Weg, der wohin führt? Zur Anbetung, zum Tempel, zum Heiligtum, zur Gottesgegenwart. Und schon im Psalm hat man doch gesungen: Die ihr Gott sucht, die ihr zum Haus Gottes geht, euer Herz lebe auf. Dieser eine vertraute Weg, wo sie alle wussten, wohin geht die Reise, welche Richtung haben wir, wie lang ist es noch bis dahin, der hat die Herzen einfach aufgemacht, der hat es leicht gemacht, sich auszutauschen, unterwegs zu sein, den Weg überhaupt zu gehen, weil sie wussten genau, wie dieser Weg funktioniert. Es ist dieser Gottesweg gewesen. Dieser Weg, egal von welcher Himmelsrichtung ich komme, ich gehe in diese eine Richtung, wo das Haus Gottes steht. Der Tempel des Herrn. Ich gehe zur Anbetung. Ich gehe dahin, wo der Segen Gottes wohnt. Ich gehe zum Gebetshaus. Der vertraute Weg. Und das Vertraute. Das vertraute Thema. Es ist das vertraute Thema. Nicht zum allerersten Mal hören die Jünger das, was Jesus ihnen hier mitteilt. Einige Male hat Jesus mit ihnen sein ganz persönliches Thema geteilt. Ja, Lukas sagt, es ist die dritte Leidensankündigung, aber wir wissen nicht, wie viele Male Jesus wirklich über dieses Thema mit den Jüngern geredet hat. Das vertraute Thema. Wie oft können wir in der Bibel eigentlich herausfinden, dass Jesus über sich selbst spricht? Also über sein eigenes, persönliches Leben. Das kommt ganz selten vor. Jesus redet immer vom Reich Gottes. Er redet von der Liebe Gottes zu den Menschen. Er redet von den Wegen Gottes in den Himmel. Er hat den Menschen normalerweise im Blick, sein Gegenüber, den anderen. Aber jetzt hier, bei seinen Vertrauten, auf dem vertrauten Weg, wo es zur Anbetung geht, da öffnet Jesus sein Herz und er redet über sein eigenes Leben. Er redet davon, was Gott mit seinem Leben vorhat. Was die Wege Gottes und die Pläne Gottes für ihn selbst sind. Und diese drei Komponenten, die sind, finde ich, unfassbar wichtig in der Nachfolge. Unfassbar wichtig auch für Gemeinde. Unfassbar wichtig für den Glauben. Sich mit Menschen zu umgeben, denen man vertraut. Mit ihnen Wege zu beschreiten, wo man weiß, die führen in die Anbetung. Die führen zur Glaubenstiefe. Die führen zu Gott. Und über Themen zu sprechen, wo man genau weiß, das sind die Themen Gottes. Das sind die Wege Gottes, die er mit mir hat, mit meinem Leben. Das ist unfassbar fundamental für unseren persönlichen Glauben, aber auch für die Gemeinde. Das ist mir als allererstes aufgefallen bei diesem Text. Der, die und das Vertraute. Aber dann ist mir noch aufgefallen, wie genial Luther die Formulierung in seinem nächsten Vers findet. Weil, was passiert denn jetzt in Jerusalem? Was passiert denn? Und da redet Jesus ja davon, es geht dem Ende entgegen. Ja? Und Luther hat es jetzt wunderschön gewählt mit dem Wort, es soll vollendet werden. Vollendet. Da können wir jetzt drüber philosophieren, was bedeutet dieses Wort? Geht jetzt Jesus dem Ende entgegen oder geht er dem Ziel entgegen? Und Luther nimmt dieses Wörtchen vollenden. Teleo im Griechischen, vollenden, also ein Wort, das beides beinhaltet, sowohl das Ende, aber auch das Ziel. Das Ende, sagt Jesus, ist der Tod. Das Ziel ist aber die Auferstehung am dritten Tag. Ganz klar, präzise benennt es Jesus. Er lässt die Jünger nicht im Unklaren darüber, was seine Person betrifft. Er erklärt in kürzesten Worten das, was die gesamte Weltgeschichte, alles, was die Jünger jemals geglaubt haben, auf den Kopf stellt. Leiden, sterben, auferstehen. Er möchte, dass die Jünger seinen Worten glauben, dass dieses Vertraute nicht endet, nur weil sich das ganze Szenario verändern wird. Er möchte, dass die Jünger verstehen, er geht nicht nur einem Ende entgegen, sondern er geht dem Ziel Gottes entgegen. Und da können wir jetzt mal ein bisschen einklinken und überlegen, wie ist es eigentlich im eigenen Leben? Gehe ich dem Ende entgegen oder gehe ich dem Ziel entgegen? Wenn man dem Ende entgegengeht, dann ist es ja im Grunde genommen, man weiß, die Uhr läuft ab, ja, irgendwie muss man jetzt gucken, man hat nur noch so und so viel Zeit, die und die Kapazität, so und so viel Gesundheit. Und man muss dann die Zeit, die man jetzt noch hat bis zum Ende, muss man optimieren. Man muss das Beste rausholen. Man muss immer alles geben, ja, damit es sich auch gelohnt hat, diesem Ende dann auch in die Augen zu schauen. Also, wenn man weiß, ein Ende kommt, dann wird man nochmal richtig aktiv. Dann bewegt man nochmal Himmel und Erde, um das Leben zu spüren, das Leben zu halten. Ja. Wenn man dran hängt, wenn man es liebt, wenn man es nicht aufgeben will. Wenn man so ganz banal mal als ein Beispiel nehmen möchte, angenommen, man hat noch in der Schublade einen Gutschein liegen und man weiß, der läuft dann und dann ab. Es gibt Leute, die lassen das dann auslaufen, aber es gibt auch Leute, die sagen, also den kann ich ja nicht verfallen lassen. Ne? Dann kauft man noch irgendeinen Scheiß, ne? Nur damit man irgendwie diesen Gutschein noch eingelöst hat. Also irgendwie was wird aufgewendet, nur damit man weiß, das Leben oder das, ich habe noch was rausgekriegt davon. Dabei ist ja das Ende an sich gar nicht das Schlimme, weil wir wissen ja alle, dass wir irgendwann sterben. Nur man merkt, dass mit dem Ende etwas eben beendet wird, nämlich das, was ich lieb habe oder das, was ich gewohnt bin oder das, was mir so vertraut ist. Ich habe einen Verlust. Und ich möchte diesen Verlust nicht erleben. Und deswegen investiere ich doch nochmal alles, damit es rausgezögert wird, das Ende. Zumindest emotional, im Kopf, in der eigenen Wahrheit. Jesus geht also dem Ende entgegen. Das Gewohnte wird enden. Das Liebgewonnene wird aufhören. Das Vertraute wird wegbrechen. Fatal. Aber Jesus geht dem Ziel auch entgegen. Es muss ja vollendet werden. Jesus geht dem Ziel entgegen und er geht nicht seinem eigenen Ziel entgegen, sondern er geht dem Ziel Gottes entgegen. Und das Ziel Gottes ist, dass alles vollendet wird, was in den Propheten über ihn gesagt wurde. Und in den Propheten wurde über ihn gesagt, dass er die Wurzel ist für Israel, dass er die Königsherrschaft Gottes auf der Erde aufbaut, dass er der ist, der Recht und Gerechtigkeit in die Welt bringt, dass er der ist, der den Tempel des Herrn baut. Das sind die prophetischen Worte über Jesus. Und er ist gekommen, damit diese Worte, die Gott vorhat, dass die erfüllt werden. Die Ziele Gottes sollen erfüllt werden in dieser Welt. Und Jesus hat gesagt, ja, darauf lasse ich mich ein. Ich möchte nicht alt und lebenssatt, gepampert und gewickelt irgendwie dem Leben gute Nacht sagen, sondern ich möchte mich den Zielen Gottes mit mir voll anvertrauen. Ich habe mal nachgeschlagen, dieses Wörtchen vollenden, also dass es sozusagen zum Ende geht, aber auch, dass die Ziele Gottes erfüllt werden, dieses Wörtchen Teleo kommt in der Offenbarung am häufigsten vor. Nicht nur hier an dieser Stelle, wo Jesus von sich redet. Ich möchte es ganz kurz erwähnen, es kommt eigentlich 7-mal vor, aber es wird zum Beispiel, das Geheimnis Gottes wird vollendet. Die Geheimnisse Gottes werden vollendet. Sie kommen zum Ende, aber sie kommen auch zum Ziel. Das Zeugnis wird vollendet. Das Bekennen, dass Gott der Herr ist, es kommt zum Ende, es kommt aber auch zum Ziel. Der Zorn Gottes wird vollendet. Der Zorn Gottes hat ein Ende, aber kommt zum Ziel. Der Fluch Gottes wird vollendet. Kommt zum Ende, kommt zum Ziel. Das Wort Gottes wird vollendet. Das Wort Gottes kommt zum Ende und kommt zum Ziel. Und jetzt sagt Jesus zu seinen Vertrauten, es muss vollendet werden, was der Plan und der Wille Gottes ist. Und er leidet und er stirbt und er steht auf. Und er sagt, wer an mich glaubt, bei dem kommt Gott zum Ziel. Das heißt, jeder gläubige Mensch geht nicht nur aufs Ende zu seines Lebens, sondern er geht auf das Ziel Gottes zu, weil er mit Jesus gemeinsam unterwegs ist. Und dann werden diese Worte, die in der Offenbarung nochmal so schön zusammengefasst werden, werden diese Worte in meinem Leben plötzlich relevant. Das Geheimnis Gottes wird in meinem Leben durch Jesus vollendet. Das Zeugnis Gottes wird in meinem Leben, kommt zum Ziel, wird vollendet. Der Zorn Gottes, das heißt, ich finde Frieden mit Gott. Gottes Zorn in Jesus wird in meinem Leben vollendet. Der Zorn Gottes ist nicht mehr herrschend über mich, sondern in Jesus Christus bin ich in den Frieden Gottes, in den Schabbat eingetreten. Der Fluch Gottes wird in Jesus zum Segen für mich. Mit Jesu Leiden, Sterben und Auferstehen, dass in Jesus Gott zum Ziel gekommen ist mit dieser Welt, heißt das, wenn ich an Jesus Christus glaube, kommt Gott in meinem Leben zum Ziel. Und für mich gilt die Zielsetzung Gottes. Und deswegen gilt für mich, genauso wie Jesus es hier beschreibt, nicht das Ende ist entscheidend, sondern ob mein Leben mit dem Ziel Gottes übereinstimmt. Das ist entscheidend. Und dann reden wir nicht mehr vom Lebensende, sondern wir reden dann vom Lebensziel. Und das haben wir in unserem Gott und Vater. Aber dann haben wir ja noch diese Vertrauten, die das alles hören. Und diese Vertrauten, so heißt es im Vers 34, die sagen: Sie begriffen nichts, der Sinn der Rede war verborgen und sie verstanden nicht, was da gesagt wurde. Drei Betonungen, dreimal. Sie begriffen nichts, sie haben den Sinn nicht verstanden, der Sinn war verborgen und sie haben nicht verstanden, was überhaupt geredet wurde. Jetzt hat Jesus so eine unfassbare Theologie da gemacht, ja. Und die Jünger hörten es ja nicht zum ersten Mal, ne? Und sie haben es nicht verstanden, trotz all der Male, die Jesus mit ihnen so vertraut geredet und so vertraut unterwegs und so vertraut sich geöffnet hat. Warum haben es die Jünger nicht verstanden? Wie läuft das denn im Leben? Das hat damit zu tun, dass Gott uns in die Freiheit berufen hat. Und Gott im Grunde genommen dadurch, dass er uns zu freien Menschen geschaffen hat, als, ja, ich sag's jetzt mal so, er sich selbst bei uns zum Bittsteller gemacht hat. Das ist unfassbar, kann man gar nicht begreifen. Gott hat uns in die Freiheit geschaffen und macht sich selbst bei uns dadurch zum Bittsteller, indem er sagt: Ich lade dich ein, mir zu vertrauen. Ich lade dich ein, mir zu glauben. Ich lade dich ein, dass meine Ziele für dein Leben, dass du sie ergreifst, damit du Freiheit hast, damit du Leben hast, damit du Frieden hast, damit du nicht nur dem Ende entgegengehst, sondern dem Ziel entgegengehst, das ich für dich habe. Und Gott ist in unserem Leben immer der Einladende, immer aktiv einladend, und wir haben so viele Filter, durch die Gott irgendwie mit seinem Geist durch muss und immer wieder neu einladen und fragen muss: Ich stehe vor der Tür, ich klopfe an, wenn du meine Stimme hörst, wenn du mir öffnest. Immer wieder macht er sich zum Bittsteller bei mir in meinem Leben, weil, und er kennt meine Filter. Und drei dieser Filter, die möchte ich jetzt einfach diesen drei Verblendungen, die die Jünger hier im Vers 34 haben, mal entgegenstellen. Dieser eine Filter: Ist das überhaupt intellektuell sinnvoll, was da passiert? Ist das nicht intellektuell naiv, was mir der Weg Gottes, was mir die Gegenwart Gottes, was mir das Wort Gottes überhaupt anbietet? Das muss mir erstmal durch die Birne gehen und mein Hirn muss dazu Ja sagen, ob das, was ich da von Gott höre, für mich überhaupt sinnvoll ist. Das ist einer der großen Filter, die ich immer anwende. Ob das für mich intellektuell überhaupt vertretbar ist. Und ein anderer Filter, den ich sehr gerne anwende als Mensch, ist, ob das, was mir das Wort Gottes sagt und die Ziele, die Gott mir in seinem Wort anbietet, ob die heute überhaupt noch moralisch vertretbar sind. Weil die Gesellschaft hat sich verändert. Die Menschen ticken heute nicht mehr so wie vor 2000 Jahren. Die Werte haben sich auch verändert. Und die Werte der Bibel sind eventuell gar nicht mehr kompatibel mit den Werten in dieser Welt. Und dann ist die Frage, ob man diesem alten Gedankengut, dieser alten Ethik überhaupt noch den Raum geben darf in einer ganz modernen Welt. Ist das überhaupt moralisch vertretbar für mich heute, was das Wort Gottes sagt? Was die Ziele Gottes für mein Leben sind? Kann ich da moralisch wirklich dahinter stehen? Und der dritte Filter, den wir da gerne anlegen, wenn es um die Wege und das Wort Gottes geht, ist es für mich überhaupt emotional relevant? Brauche ich das überhaupt? Ist es überhaupt irgendwie mir hilfreich? Habe ich was davon, wenn ich mich diesem Wort Gottes aussetze, diesen Zielen Gottes anvertraue? Habe ich da einen emotionalen Nachteil oder brauche ich das überhaupt? Oder gilt das gar nicht für mich? Und diese Filter, die sind bei uns immer aktiv. Das Herz, die Emotion, ne? Damit muss ich mich nicht befassen. Das ist alles nur emotionales Zeug, geht mich nichts an. Die Moral, ne? Dieses ganze soziale Miteinander, ist das überhaupt vertretbar? Ja, Christen, die sind überhaupt keine Vorbilder mehr, was da in der Kirche läuft, das ist moralisch völlig fragwürdig, was da sich entwickelt hat. Das ist nicht mehr vertretbar heute. Intellektuell, also wer glaubt denn noch an Gott, wenn man doch die Wissenschaft hat? Alles Filter und die kommen. Die kommen von außen, die kommen von innen, die sind einfach da. Und dann kann Gott mit uns noch so auf dem Weg sein und noch so in die Anbetungsrichtung gehen wollen und wir noch so gut informiert sein und doch kommen immer wieder diese Filter. Was also tun? Was also tun, wenn meine Filter immer aktiv sind und Gottes Ziel mit mir nur geschwächt, gekrümmt, gekürzt, nur noch auszugsweise bei mir ankommt? Vielleicht wissen wir manchmal überhaupt nicht mehr, was die Ziele Gottes für unser Leben sind, weil die Filter so aktiv sind. Und da gibt uns dieser Text am Ende von unserer kleinen Passage im Vers 34, wo diese großen Missverständnisse da sind bei den Jüngern, da macht er im Grunde genommen nochmal Mut, fang nochmal im Vers 31 an, geh nochmal nach oben. Geh nochmal zu der, die das vertraute. Überleg nochmal, mit wem bist du eigentlich unterwegs? Wer ist das? Und warum hat er kein Interesse an seinem eigenen Ziel? Sondern er hat ein Interesse daran, die Ziele Gottes zu leben. Warum? Und dann lernen wir etwas von dieser unfassbaren Gnade Gottes kennen, die uns da begegnet. Dass es seine Liebe ist, die ihn bei uns hält, trotz aller Filter. Und dass es sein Vertrauen ist, dass er in uns investiert. Er hätte uns gar nichts erzählen müssen. Wir müssten heute gar nichts wissen von diesem Gespräch. Aber er will investieren. Er will uns vertrauen. Er will, dass wir mitgenommen sind, damit wir nicht im Dunkeln tappen, sondern dass wir seinem Wort Glauben schenken, auch wenn sich die Szenerie verändert. Und deswegen ist immer wieder diese Einladung. Der, die und das vertraute. Immer wieder die Einladung. Geh auf einen vertrauten Weg mit Jesus. Begib dich auf den Weg, der zum Gebet führt, der zur Anbetung führt, der dahin führt, wo Menschen Gott begegnen wollen. Na, lass dich mitnehmen, auch wenn du vielleicht gar nicht gut drauf bist dabei. Lass dich mitnehmen und hör einfach nochmal hin. Was wird mir denn da erzählt bei diesen, die Gott im Ziel haben? Was erzählen mir die? Und dann red mit Gott und sag, Herr, ich kann es nicht glauben. Meine Filter, die sind alle sowas von aktiv. Ich kann es nicht glauben, ich kann es nicht annehmen, ich kann es nicht fühlen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich dran bin. Dieses Vertraute wieder schaffen, diesem Vertrauten sich wieder zuwenden wollen, das hilft mir als Christ im Glauben, damit das wieder zusammenkommt, was zusammengehört, nämlich dass mein Ende, mein Lebensende mit dem Gottesziel zusammengeführt wird, damit vollendet wird, was Gottes Plan mit mir ist. Wir müssen und wir sollen und wir dürfen Hoffnungsträger sein in einer Welt, die zum Ende geht und nicht weiß, dass es ein Ziel gibt. Und vielleicht, und das haben wir immer wieder, egal wie viele Jahre wir im Glauben stehen, wir haben immer wieder emotional dieses Gefühl, ich gehe eigentlich nur einem Ende entgegen. Gehe ich wirklich zum Vater? Wenn ich die Augen schließe, bin ich dann bei dem, der gesagt hat, ich bin der Anfang und das Ende? Wir wissen es nicht immer. Wir fühlen es nicht immer. Aber wir dürfen in diesem Vertrauten hineinkommen, uns darin aufhalten, um uns dieses Ziel Gottes wieder zusprechen zu lassen. Großartig. Gott hat nichts gegen unsere Filter. Er weiß, dass die da sind. Nicht umsonst steht es hier dreimal, ne? Nicht begriffen, gar nichts verstanden. Macht nichts, dass wir diese Filter haben. Aber sie dürfen uns nicht hindern, wieder ins Vertrauen hineinzugehen. Und das ist die tolle Einladung, auch vor Ostern. Wir dürfen wieder ins Vertrauen hineingehen mit dem Vater im Himmel. Und da bete ich, dass wir da als Gemeinde uns auch gegenseitig stützen. Als Geschwister miteinander auf dem Weg sind. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du mit deinen Jüngern so offen geredet hast. Ich danke dir dafür, dass du sie nicht im Dunkeln hast stehen lassen und dass wir das für uns heute genauso auch annehmen dürfen und glauben dürfen. Ja, du bist mit uns auf dem Weg. Und ja, du teilst uns mit, was deine Ziele, was deine Gedanken über uns sind. Und schenk du, dass wir uns immer wieder in dieses Vertrauen mit dir hineinbegeben. Auch wenn wir manchmal die ganzen Filter aktiv haben, schenk, dass wir uns immer wieder neu vertrauend an dich wenden. Danke für dein Dasein. Danke für deinen Segen. Amen.